Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Gefälschte Websites, Phishing-Mails und gestohlene geheime Informationen. Im Netz wimmelt es an Gefahren für die IT-Sicherheit von Privatpersonen, von Unternehmen und auch von Staaten. Die Zahl der Cyberangriffe hat insbesondere in den letzten Jahren signifikant zugenommen und dadurch wurden Schäden in Milliardenhöhe verursacht. Kann die Cybersicherheit überhaupt mit der Digitalisierung mithalten? Wie können wir uns gegen Cyberangriffe wehren? Wie ist die IT-Sicherheitslage eigentlich in Deutschland? Und welche Rolle spielt Cyberwarfare derzeit im Krieg zwischen Israel und der Hamas? Mit solchen Fragen beschäftigt sich Professor Dr. Haya Schulmann. Sie ist Professorin für Informatik und Netzwerk- und Computersicherheit an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Sie ist Gastprofessorin an der Hebräischen Universität Jerusalem und Leiterin der Abteilung Cyber Security Analytics and Defenses am Fraunhofer Institut. In dieser Folge von Hessen schafft Wissen gibt sie uns Einblicke, wie wir das Internet und seine Nutzung sicherer machen können. Viel Spaß. Und damit herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Schulmann. Herzlich willkommen bei Hessen schafft Wissen.
Hallo und guten Tag, Herr Lorenz. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr auf und über das Gespräch, auch wenn es sich wahrscheinlich ein bisschen anders gestalten wird, als ich vor ein paar Wochen, ein paar Monaten noch gedacht hatte, als wir dieses Gespräch vereinbart haben. Denn mittlerweile gibt es leider einen neuen Krieg, ganz konkret in Israel und im Gaza-Gebiet. Und Sie sind ja in Israel aufgewachsen und haben dort studiert. Was in Israel passiert und in Gaza, das bewegt momentan wohl unser aller Herzen. Darf ich deswegen zunächst einmal fragen, ob es Ihrer Familie und Ihren Freunden im Rahmen der Umstände gut geht?
Vielen Dank für die Frage. Zum Glück geht es meiner Familie gut, aber alle Israelis und ich denke Juden weltweit fühlen sich betroffen und auch der Anstieg an Antisemitismus ist sehr bereitet uns sehr viel Sorge.
Ja.
Ich denke, wie viele von uns sehr besorgt sind, haben Angst und haben viele Fragen.
Die Situation ist komplex, sie entwickelt sich rasant, deswegen werden wir jetzt hier natürlich nicht über das politische und militärische Tagesgeschehen sprechen. Aber was ja Fakt ist bei einer solchen kriegerischen Auseinandersetzung ist, dass diese Auseinandersetzung auf ganz vielen Ebenen stattfindet. Natürlich wird leider geschossen und gebombt und so weiter, aber natürlich findet ein solcher Konflikt, ein solcher Krieg mittlerweile auch im digitalen Raum statt. Stichwort Cyberwarfare. Das ist ja eine Themenwelt, die auch in sich sehr groß ist, mit der Sie sich aber intensiv beschäftigen. Haben Sie Einblicke, inwiefern das Thema Cyberwarfare, also der digitale, der Hightech-Krieg, auch in dieser Auseinandersetzung, die gerade stattfindet, relevant ist?
Ja, natürlich. Es ist sehr relevant. Technologische Fortschritte ermöglichen Zugang zu globalen Einflussmöglichkeiten für staatliche Akteure und für kriminelle Gruppen. Und dann die Angreifer nutzen diese Fortschritte aus, um ihre Ziele zu erreichen. Und was wichtig zu verstehen ist, ist, dass diese Fortschritte, sie verändern die Art, wie Militäroperationen oder Kriege geführt werden.
Hm.
Es geht nicht nur darum, Cyberangriffe durchzuführen, um Ziel durchzudringen oder Informationen zu beschaffen oder durch Sabotage zu schwächen. Es geht aber auch darum, und das sehen wir, ich denke, nach dem Terrorangriff am 7. Oktober, es geht darum, die Herzen zu gewinnen und Emotionen anzusprechen. Ja, und das passiert mit dieser Digitalisierung oder zunehmender Digitalisierung, Entwicklungen in KI, Entwicklungen in sozialen Medien, ist Desinformation zu einem wichtigen Instrument in Kriegsführung geworden.
Das heißt, das fällt auch unter Cyberwarfare im weitesten Sinne, nicht nur, wie Sie es ja gerade auch ausgeführt haben, Sabotage von zum Beispiel, ich weiß nicht, Stromnetzen und dergleichen, sondern tatsächlich auch die Missinformation, die Meinungsmache.
Ja, genau. Also Einflusskampagnen, Die verbreiten Desinformation und nutzen Sozialmedien, haben zugenommen und das erhöht die Risiken für Massenmanipulationen. Hm. Und das Ziel ist wirklich, in diesen Desinformationen, das Ziel ist, ihre Aufmerksamkeit zu fesseln und eine bestimmte Reaktion hervorzurufen. Und man hat ganz viele Beispiele, das, was sie sehen oder hören, entspricht eigentlich nicht die Realität oder oft entspricht nicht die Realität.
Das Problem, diese Herausforderung haben wir jetzt schon seit einiger Zeit, nicht wahr? Also ja. Stichwort Wahlmanipulation, Meinungsmache, auch in den USA ein riesiges Thema. Die sozialen Medien werden dazu genutzt. In diesem Fall jetzt, als es hier um die letzten Präsidentschaftswahlen, die mehrere mittlerweile erging, hat zum Beispiel Russland sich da ziemlich intensiv betätigt. Ist natürlich wahnsinnig schwer, das aufzuhalten und zu unterbinden, nicht wahr? Weil es nach meinem Verständnis dafür keine simplen technologischen Abwehrmechanismen, Schilde, Verteidigung gibt, die man errichten kann, sondern es ist im Zweifel ja auch eine Frage der Medienkompetenz der Nutzerinnen und Nutzer. Deswegen die Frage aus Ihrer Sicht, wenn wir jetzt auch konkret über Israel sprechen beispielhaft und Gazastreifen, wie kann man sich solchen Desinformationskampagnen widersetzen?
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht gehen wir ein bisschen zurück. Sie haben gesagt, der letzte Präsidentschaftswahlkampf, aber es gab vorletzter 2016, dass russische Hacker erbeuteten vertrauliche E-Mails von Hillary Clinton und dann haben sie veröffentlicht. Und in falschen Kontext oder in anderen Kontext und das hat ihr sehr geschadet. Und dann haben sie natürlich ganz viel Desinformation gemacht. Sie hatten um 50.000 gefälschte Konten und Bot-Konten, die Desinformation auf sozialen Medien verbreitet haben und mit manipulierten Bildern und Halbwahrheiten. Und wir haben gesehen, wie groß der Einfluss war, dass diese Instrumentalisierung von sozialen Medien und Desinformation.
Weil das dann auch nicht einzelne gefälschte Posts einfach sind, sondern ein ganzes Ökosystem, ein alternatives geschaffen wird, nicht wahr? Es gibt dann bestimmte Websites, genau, die eben auch diese Propaganda unter dem Mantel von News, Nachrichten verbreiten. Die werden dann wiederum geteilt, geliked, kommentiert. Und so kann man sich in einem kompletten alternativen Ökosystem wiederfinden und im Zweifel findet man auch nur schwer wieder raus.
Ja, das stimmt tatsächlich. Und was noch schlimmer ist, ist die Kombination zwischen Data Breaches, also Data Diebstahl und Desinformation. Wenn die Hacker Zugang zu Data bekommen, dann natürlich, wie zum Beispiel in dieser Wahlkampf in USA, Zugang zu E-Mails, dann natürlich die Desinformation ist viel einfacher, weil wenn es sich basiert auf Funkwahrheit, kann man drumherum Geschichte aufbauen, aber das ist viel effektiver. Und wir sehen tatsächlich, dass es gibt ganz viele Angriffe, die gezielt versuchen, Zugang zu Data bekommen, aus Angriffe aus China, Angriffe aus Russland, weil diese Kombination von persönlicher Daten und Desinformation erlaubt tatsächlich viel wirksamer Desinformation.
Muddying the water, würde man da vielleicht auf Englisch sagen. Also Unklarheiten schaffen, die Grenzen sich auflösen lassen zwischen Wahrheit und Fiktion. Das macht es natürlich dann noch schwerer herauszufinden, was nun stimmt und was nicht, als wenn man komplett abstruse und konstruierte Lügen präsentieren würde.
Genau, also alle Daten, die wir sehen in Datendiebstahl, die geklaut werden, sie können eines Tages eingesetzt werden, um Desinformation zu verbreiten. China macht das sehr aktiv in Taiwan. Tatsächlich ist es eine Bedrohung oder eine Strategie von China, die jetzt bekannt ist und haben mehrere Zeitungen darüber berichtet, dass Chinesen überlegen, Taiwan zu übernehmen. Nicht durch Militäroperationen, sondern mit kognitiver Kriegsführung, dass sie die Meinungen beeinflussen mit Hilfe von Desinformation, Desinformationskampagnen.
Das ist ein spannender Hinweis, denn wenn wir von Hackerangriffen hören, zum Beispiel auf Unternehmen, wo dann persönliche Daten entwendet werden, dann denkt man, dann denke ich oft zuallererst, naja, dann müssen die User jetzt irgendwie ihr Passwort ändern. Schlimmstenfalls ist irgendwie, was weiß ich, die Telefonnummer rausgegangen, das Geburtsdatum und vielleicht noch ein paar persönliche Informationen, die dann für irgendwelche fraglichen Zwecke konkret genutzt werden können. Aber was Sie sagen, ist natürlich ein spannender Punkt, dass diese Information ja nicht nur in Bezug auf den gegenwärtigen Moment spannend ist, sondern dass sie langfristig für alle möglichen Zwecke potenziell genutzt werden könnten. Zum Beispiel eben, um ganz gezielt die Meinung jener, die wir da gehackt haben, zu beeinflussen, indem wir eben bestimmte Informationen aus ihrem Leben, ihrem Umfeld, ihren Interessen verwenden und in subtile Waffen verwandeln.
Ja, also was Sie sagen, genau, Cyberangriffe, um Informationen zu beschaffen und dann ihr Einsatz in Desinformationskampagnen, stellen wirklich eine große Gefahr für Demokratien dar. Und tatsächlich besonders Demokratien, dank ihrer Offenheit, sind besonders anfällig natürlich.
Wir haben ja gerade unter anderem über die Themenwelten gesprochen, Fake News, Meinungsmanipulation im virtuellen Raum und wozu das führen kann. Wenn wir jetzt gerade auch auf die aktuelle Nachrichtenlage nochmal schauen, also nochmal auf den Angriff auf Israel, jetzt auch auf die Reaktion Israels, könnten Sie das noch ein bisschen skizzieren? Wir haben vorhin auch Stichwort Angst, die Menschen haben Angst angesprochen. Wozu kann das schlimmstenfalls oder vielleicht tatsächlich auch schon, also in der Realität gegenwärtig, wozu kann eine solche systematische Meinungsmanipulation führen?
Ja, also Meinungsmanipulation und Desinformation und besonders nach dem Angriff am 7. Oktober, das führt dazu natürlich, dass es viel mehr Antisemitismus gibt und Angriffe auf Juden, nicht nur Israelis oder Israel. Wir sehen ganz viele Angriffe auf Juden. Die Demonstrationen, die sind sehr aggressiv. Es gibt eine Minderheit, die sehr laut ist und die Menschen haben Angst. Gestern wurde ein 65-Jähriger in USA zum Beispiel von einem muslimischen Palästinenser in USA, in Los Angeles, angegriffen und ist gestorben. Also die Demonstrationen sind sehr gewalttätig. Mhm. Die Menschen, die jüdischen Menschen, werden angegriffen. BKA zählte mehr als 2600 Straftaten mit Bezug zu Hamas-Terrorismus gegen Israel. Und ich denke, die Menschen in Deutschland haben Angst. Sie haben Angst, dass jüdische Einrichtungen angegriffen werden oder sie angegriffen werden. Und sie haben Angst, natürlich Gegendemonstrationen zu machen, um nicht angegriffen zu werden. Ich weiß, dass es gibt jüdische Menschen, die haben Angst, Interviews zu geben auf Angst für ihre Kinder oder ihre Familie. Also die Situation ist so, dass es sehr wichtig ist, dass wir in Deutschland darauf achten, dass das Wertesystem, das es in Deutschland gab, weiterhin bleibt. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Menschen mit anderen Wertensystemen hier Einfluss nehmen und verändern die Art, wie wir in Deutschland leben, die Kultur, die Mentalität. Ich denke, wir erleben diese Veränderung und es ist sehr wichtig, dass besonders die Politik und Behörden hier aktiv werden.
Aktiv werden, rigoros einschreiten, da natürlich diese Fake News und Meinungsmache zum einen Antisemitismus stärken können, hervorrufen können, aber natürlich auch den Antisemitismus, der unter der Oberfläche in der Gesellschaft leider ohnehin vorhanden ist, auch mitunter salonfähig macht und Menschen, die sich bisher damit nicht aus der Deckung gewagt haben, vielleicht auch, naja, ihnen den Rückenwind gibt, sich eben doch hervorzuwagen. Und wenn das passiert, muss natürlich ja rigoros reagiert werden.
Natürlich. Und natürlich auch verschärft gegen Straftaten vorgehen.
Ja, und das natürlich in der realen, in der physischen Welt, zum Beispiel bei Demonstrationen, haben Sie angesprochen, aber eben natürlich auch, wenn es um Manipulation, Falschrepräsentation und so weiter, Fake im virtuellen Raum geht. Und da wird es natürlich wieder schwieriger.
Ja, da wird wieder schwieriger, obwohl man kann da auch einiges tun und manche Plattformen tun das, manche nicht und sie müssen natürlich, die sozialen Medienplattformen müssen investieren und müssen das machen, müssen gefälschte Konten suchen und die Desinformation bekämpfen. Es sind nicht nur soziale Medien. Wir können sehen natürlich, dass auch die Medien oft berichten oder übernehmen die Berichte von Terrorgruppen. Wir haben gesehen, als Beispiel vielleicht die vermeintliche Bombardierung eines Krankenhauses in Gaza. Die Behauptung der Hamas wurde ungeprüft übernommen und Hamas und Israel werden auf dieselbe Stufe gestellt. Und natürlich...
Die Behauptung war damals, dass Israel eben dieses Krankenhaus mit einem Volltreffer zerstört hat.
Genau, also Deutschlandfunk, ARD, Tagesschau haben sofort geglaubt, natürlich, wenn wir einen Verbrecher haben, die Menschen vergewaltigt, die solche Terror macht, klar, ist genauso glaubwürdig wie ein Rechtsstaat Israel. Und auch tatsächlich ARD, Tagesschau haben lange Zeit das immer noch berichtet, dass Hamas und Israel verschiedene Versionen haben, während US-Geheimdienste und sogar einzelne andere Medien in Deutschland bereits meldeten, dass Israel Recht hatte und war nicht Israel, sondern eine andere Terrorgruppe in Gaza, die das selber gemacht hat.
Ja, also ein weiteres Beispiel dafür, wie schwierig es ist, durch diesen Dschungel an Falschmeldungen, Desinformation durchzusteigen. Selbst die großen Medien scheitern da gelegentlich mal. Social Media haben Sie angesprochen, wo natürlich die Plattformen gefragt sind, Inhalte zu moderieren und zu überprüfen. Das wird ja auch schon lange gefordert, wird auch gefordert, dass das intensiviert wird, eben auch in Bezug zum Beispiel auf dieses ganze Thema Wahl- oder Wählermanipulation, wenn es dann darum geht. Und dann eben diese weitere Komponente haben wir auch angesprochen, dass natürlich auch konkret Straftaten im virtuellen Raum auch rigoros geahndet werden müssen. Wenn zum Beispiel, jetzt nur mal ein Beispiel zu nennen, der Holocaust geleugnet wird oder dergleichen Äußerungen stattfinden.
Aber tatsächlich diese falschen Medienberichte sehr gefährlich sein können und nicht nur für Israel. Solche falschen Informationen erzeugen Hass und Gewalt und führen zu unglaublichen Anwachsen von antisemitischen Handlungen in ganz Europa.
Ja, nicht zuletzt, weil da natürlich die Gegendarstellung oder die Ergänzung, die Korrektur, was auch immer, die dann nach einigen Tagen irgendwann mal erfolgt, nicht mehr diese Wucht und diese Durchschlagskraft hat, wie die ursprüngliche Meldung, nicht wahr? Genau. Also insbesondere bei jenen, die Israel gegenüber in diesem Fall feindlich gesinnt sind.
Genau, ja.
Nun, in Bezug auf Israel, damit haben wir angefangen, ist es ja so, dass Israel als eine der führenden Nationen in Sachen Cybersicherheit und Hightech gilt. Wie geht Israel ganz konkret jetzt aktuell mit dieser Herausforderung um? Was kann man, so ganz banal gefragt, was kann man da machen?
Okay, mit Desinformation und kognitiver Kriegführung kann Israel, ich denke, nicht so viel machen, weil es begrenzt sich nicht nur auf israelischen Gebieten, sondern oder auf Israel, sondern weltweit.
Ja.
Da kann man nicht viel machen im Bereich Cyber. Seit dem 7. Oktober gibt es die Cyberangriffe gegen Israel haben zugenommen. Es gibt viele Angriffe, die zielen auf Infrastruktur, Zivilinfrastruktur, kritische Infrastruktur, persönliche Daten. Aber bisher, es gibt viele Angriffe und es gibt natürlich auch erfolgreiche Angriffe, aber bisher gab es keine verheerenden Angriffe. Es gab keine nachhaltigen, spürbaren Probleme, die geblieben waren. Persönliche Daten, man sieht im Darknet viele persönliche Daten. Aber auch da, es gibt ganz viel Desinformation, weil Hacker ganz oft sagen, dass sie erfolgreich ein Ziel angegriffen haben, obwohl und dann veröffentlichen Bilder oder Daten, obwohl das sind Daten von früheren Angriffen zum Beispiel oder das sind die haben nichts angegriffen, sondern ein Webinterface gefälscht und so und so weiter. Also es gibt tatsächlich viele Angriffe. Vieles, was veröffentlicht wird von Kriminellen oder Hackergruppen, ist Desinformation, weil das sind alte Sachen aus anderem Kontext oder nicht so erfolgreich oder keine Erfolge hatten. Und natürlich, es gibt auch Zunahme an Breaches, weil es gibt ganz viele Phishing-Angriffe, wo die Menschen, einfach ganz normale Menschen, bekommen E-Mails oder bekommen SMS oder WhatsApp-Messages und dann laden sie Malware runter oder laden sie manipulierte Anwendung, Applikationen und werden dadurch angegriffen. Also es gibt erfolgreiche Angriffe gegen Menschen, aber sowas gegen Staat oder Infrastruktur bisher gab es noch nicht.
weil wahrscheinlich in dem Fall Israel wehrhaft ist und sich erfolgreich verteidigt.
Israel ist gut aufgestellt und Israel ist wird die ganze Zeit angegriffen, nicht nur jetzt. Mhm. Eine der meist angegriffenen Länder im Cyberraum. Aber jetzt ist natürlich noch mehr. Und auf der einen Seite Israel verteidigt sich gut, auf der anderen Seite ist auch Israels Verbindung im Internet erlaubt, die Angriffe besser zu filtern. Mhm. Also Deutschland ist in der Mitte, Deutschland hat mehreren Knoten. Es ist schwieriger, die Internetkommunikation zu filtern und bösartige Anfragen oder Angriffspaketen zu filtern. Und Israel hat eine Verbindung, die nicht in der Mitte sozusagen. Und das erlaubt viel einfacher, IP-Adressen zu erkennen oder Kommunikation zu erkennen, die von Israel kommt aus oder Kommunikation, die von außen kommt. Und sie einfach zu blockieren zum Beispiel.
Ja, verstehe. Für mich und ich bin sicher für viele Hörende ebenfalls sind Begriffe wie Cyberwarfare, Hackertum, Phishing-E-Mails, das sind Begriffe, die sind uns schon natürlich häufig begegnet, sind aber zum Teil doch relativ abstrakt und das Verständnis ist oft relativ oberflächlich. Sie haben gerade ja schon angefangen zu beschreiben, wie Hacker beispielsweise vorgehen mit diesen Phishing-E-Mails, die dann irgendwelche schadhaften Anwendungen beinhalten, die geöffnet werden und so weiter und so fort. Würden Sie da vielleicht noch ein bisschen weiter drauf eingehen? Also wie gehen Hacker, Hackerinnen für gewöhnlich vor? Welche Arten von Angriffen gibt es diesbezüglich?
Natürlich. Es gibt Angriffe gegen individuelle Menschen und das Ziel ist, Zugangsdaten zu erbeuten oder Malware, Schadsoftware auf dem Gerät des Opfers zu installieren oder Passwort zu Bankkonto zu bekommen. Also verschiedene Sachen, wo es interessant ist, Menschen anzugreifen oder ihre Identität zu klauen. Und dafür machen Hacker hauptsächlich Phishing. Phishing über E-Mail, dass sie bekommen eine gefälschte E-Mail und da ist ein Anhang, die können das runterladen und es ist eine Schadsoftware. Dann, wenn man das hat, kann diese Schadsoftware alle Daten sehen auf ihrem Rechner, kann alles auch monitoren und dann an Hacker schicken, ob es Passwörter oder alles, was sie eintippen. Andere Möglichkeit ist, dass diese Schadsoftware wird ihr Rechner, ihr Gerät verwendet, um Angriffe auf anderen durchzuführen. Okay, also das ist so Angriffe gegen individuelle Menschen. Es gibt Angriffe gegen Organisationen noch und es gibt Angriffe gegen Infrastrukturen. Was heißt Angriffe gegen eine Organisation? Eine Organisation kann eine Behörde sein, kann eine Universität, kann ein Konzern sein, Ministerien, Regierung. Und das sind natürlich auch interessante Ziele für Hacker. Wir sehen ganz viele Angriffe gegen Kommunen von finanziell motivierten kriminellen Gruppen. Aber hier sind das auch mehr. Es gibt Sabotageangriffe, die werden oft von staatlichen Gruppen durchgeführt, wie China, Iran oder Russland. Und es gibt natürlich Spionageangriffe. Und erfolgreiche Angriffe sind eben Angriffe, die nicht entdeckt werden, bis die Hacker das brauchen. Zum Beispiel nicht entdeckt werden, Spionage nicht entdeckt wird oder Sabotage nicht entdeckt wird, bis dann etwas wird sabotiert. In Ukraine vor der Invasion haben russische Hacker Malware, Schadsoftware eingepflanzt. Die waren Vipers, Löscher, die haben Systeme gelöscht, aber die wurden aktiviert, als die Invasion anfing. Das ist Beispiel.
Was wurde da zum Beispiel gelöscht? Was sind das für Systeme, die da infiltriert worden sind?
Daten und Systeme und Anwendungen und das macht ihre Geräte dann unbrauchbar. Sie können nichts damit machen. Zum Beispiel Router, dann haben sie keine Verbindung zu dem Internet. Sie können nichts machen, sie können nicht kommunizieren.
Ja.
Diese Löscher, diese Vipers, die werden auch in Israel ganz oft eingesetzt jetzt in Cyberangriffen. Und das Ziel natürlich, solche Schadsoftware einzupflanzen, es sitzt da und wenn der Angreifer das braucht, dann kann er das aktivieren. Das heißt, Angriff war erfolgreich eigentlich schon, bevor er aktiviert wurde. Und das Gleiche mit Spionage. Erfolgreiche Angriffe sind die, die wir nicht entdecken. Und was ich meinte damit zu sagen ist, wir sehen viele Angriffe, viele sind nicht erfolgreich. Aber wir wissen nicht, wie viele sind eben erfolgreich, weil erfolgreiche Angriffe sind eben die, die man nicht entdeckt.
Wobei es ja auf der anderen Seite auch, das sind dann wahrscheinlich aber wieder ganz andere Akteure, die dahinter stehen, es auch wieder Angriffe gibt, zum Beispiel auf Institutionen, Organisationen, auch Unternehmen, die von den Hackern selbst publik gemacht werden, wahrscheinlich um sich damit zu brüsten. Ne? Also wenn zum Beispiel irgendwelche Daten von Hotelgästen einer Hotelkette, die gehackt worden ist, dann im Darknet veröffentlicht werden, versucht ja diese Hackertruppe nun gerade nicht das unter dem Teppich zu lassen, sondern, ja, wie gesagt, sich damit zu brüsten.
Ja, aber nicht sofort, richtig? Weil wenn sie sofort sagen, ich habe ich habe Zugang zu diesem Netz und zu dieser Organisation, dann wird diese Organisation den Zugang schließen können.
Ja.
Sagen wir, Zugang ist eine Schwachstelle, Sicherheitslücke. Oder Zugang sind kompromittierte Zugangsdaten, Passwort einfach, das geleakt wurde. Wenn sie das sofort sagen, dann wird der Opfer das schließen können.
Ja.
Aber tatsächlich sogar in solchen Angriffen, was sie sagen, wie Ransomware oder Gruppen, die Opfer erpressen nach Lösegeld. Sogar in diesen Angriffen, es dauert, wenn die Hacker Zugang zu dem Netz sich verschaffen, es dauert zwischen ein paar Tage bis ein paar Wochen, bis sie den Angriff durchführen und dann alles verschlüsseln und Daten klauen. Und das ist die Zeit, in der der Opfer etwas machen kann dagegen. Aber wenn der Angriff ist erfolgreich und der Opfer nichts mitkriegt, dann halt werden irgendwann die Schäden auftreten.
Und besonders groß ist der Schaden sicherlich dann, wenn es neben Kundendaten zum Beispiel darüber hinaus tatsächlich darum geht, zum Beispiel Versorgungsunternehmen anzugreifen. Ich weiß nicht, Stromversorger zum Beispiel. Also wirklich Angriffe durchzuführen, die auf unsere Infrastruktur abzielen, nicht nur in Krieg, sondern ja durchaus auch in Friedenszeiten.
Natürlich, ja. Das ist solche kritische Infrastrukturen sind, die Angriffe gegen die können sehr gefährlich sein, können Auswirkungen haben. Wir haben gesehen, was passiert, als Colonial Pipeline angegriffen wurde. Die Angreifer verschafften sich über das Unternehmens VPN mit einem Mitarbeiterpasswort Zugang. Und der Angriff eigentlich war gegen IT. Aber die Mitarbeiter gerieten in Panik und schalteten die Betriebstechnik ab. Und das war eine lange Pipeline, mehr als 5000 Meilen lange Pipeline.
Eine Ölpipeline, ne? Also, ja.
Ja, Benzin, ja. Öl. Und die Pipeline war fast eine Woche lang außer Betrieb.
Mhm.
Und das hat zu einer Kette von Auswirkungen geführt, die Colonial Pipeline nicht kontrollieren könnte. Die Verbraucher haben mit Panikkäufen reagiert und wir haben gesehen, was passiert ist. Und das war nicht mal Elektrizität oder Wasserversorgung, Stromversorgung. Das war eigentlich, die Menschen hatten Panik und haben überreagiert. Also nicht der Hack trieb die Preise in die Höhe und der Hack hat, dieser Hack von Colonial Pipeline hat nicht Benzinmangel verursacht, aber die Reaktion der Menschen darauf tat das.
Ist es denn möglich, sich tatsächlich, zu 100% geht es wahrscheinlich nicht, aber sich nahezu zu 100% gegen solche Hackerangriffe zu schützen?
Das ist eine exzellente Frage. Ich denke, solche Angriffe, ja, man könnte ziemlich gut geschützt werden, nicht 100%, aber ziemlich gut, weil die Hacker suchen nach einfacher Beute. Sie wollen nicht zu viel Zeit und Ressourcen verschwenden, um Opfer zu finden oder Opfer anzugreifen. Als Beispiel Colonial Pipeline haben die Hacker geleaktes Passwort im Darknet gefunden und haben ihn ausprobiert und dann hatten Zugang zu dem Netz. Aber Organisationen, die gut aufgestellt sind, die nicht so leicht anzugreifen sind, meist werden nicht angegriffen, weil die Hacker werden einfach andere Ziele suchen, die einfacher anzugreifen sind.
In dem Fall jetzt von Colonial Pipeline, wissen Sie, wer da diese Hacker waren? Was war das Ziel hinter diesem Hack? Was bringt das, wenn da das Öl nicht mehr fließt?
Ja,
das wer profitiert ist, da?
Erpressung einfach. Mhm. Die Hacker haben Colonial Pipeline erpresst.
Ja.
Der Angriff war im Mai 2021. Und Colonial hat 5 Millionen Dollar Ransom, also Lösegeld, gezahlt.
Ach, tatsächlich, ja. Mhm.
Ja, und das ist schon ziemlich viel Geld.
Ja.
Also die Hacker einfach wollten Geld. Und obwohl das FBI hat nachher Teil des Geldes zurückgeholt, weil sie haben die digitale Wallets, Krypto-Wallets der Hacker, der Angreifer gehackt. Mhm. Aber Bottomline, das war vermutlich nur finanziell motivierte Gruppe, keine Spionage oder Sabotage, und das Ziel war, Geld zu verdienen.
Hat ja in diesem Fall dann zum Teil zumindest offenbar auch geklappt, leider Gottes.
Und es hat geklappt, genau. Und Sie wissen, wie viel die Hacker verdienen von einem solchen Angriff.
Ja.
Das ist immens, und die Schaden sind natürlich immens, und es ist wichtig, die Sicherheit zu verbessern. Und tatsächlich, Colonial hat gedacht, dass sie waren gut aufgestellt. Sie waren sicher, dass sie für einen Cyberangriff vorbereitet waren. Und trotzdem, als der Cyberangriff anfing, mussten sie die Pipeline runterfahren, obwohl sie geglaubt haben, dass die IT und OT, also physische Prozesse und die IT, waren komplett getrennt. Sie haben trotzdem die Pipeline runtergefahren, weil sie Angst hatten, dass der Angriff sich auf die Betriebstechnik ausbreiten würde. Und sie waren sicher, sie waren gut aufgestellt mit Backups und mit allem. Auch wenn sie angegriffen werden, ist alles okay. Und trotzdem haben sie sofort Lösegeld gezahlt. Das heißt, dass nicht nur, also wir denken, wir sind vorbereitet, aber wir sind stets überrascht. Und das heißt, man muss üben. Also man muss wirklich den Ernstfall üben, weil vielleicht denken wir, dass wir haben Backup, aber dieser Backup ist irgendwo anders, auf einem anderen Netz. Und ihn runterzuladen wird zu lange dauern, und das ist nicht praktisch. Oder vielleicht Backup wurde auch verschlüsselt. Oder die Systeme, die man braucht, um Backup abzuspielen und die Daten wiederherzustellen, wurden auch verschlüsselt. Also das heißt, man kann das nur wissen, wenn man den Ernstfall übt. Und das zeigt, wie wichtig es ist, zu üben.
Ja, und genau mit solchen Ernstfällen und wie man auf sie reagieren kann und soll, beschäftigen Sie sich ja unter anderem auch, und zwar schon seit Jahren. Sie beschäftigen sich damit, wie eine aktive unter anderem Cyber-Upware funktionieren kann. Wurden dazu, glaube ich, zum Teil sogar auch ausgezeichnet. Also zum Beispiel habe ich gelesen, für die Entwicklung der Sicherheitslösung Cache-Test im Rahmen Ihrer Arbeit für das Forschungszentrum Athene. Da wurden Sie mit dem Deutschen IT-Sicherheitspreis der Horst-Görz-Stiftung ausgezeichnet. Glückwunsch dazu. Vielleicht sprechen wir mal ein bisschen über Ihre Arbeit. Mit welchen Schwerpunkten im Bereich der IT-Sicherheit beschäftigen Sie persönlich sich?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich interessiere mich für alles, was Cybersicherheit betrifft oder Internet und Sicherheit des Internets und Systeme. Das heißt, wie die Hacker Angriffe durchführen, welche Angriffsvektoren es gibt, wie sehen Hacker und Angreifer Infrastrukturen aus, welche Schwachstellen es gibt, unbekannte Schwachstellen, Zero Days, sogenannten Zero Days, so dass wir sie bevor der Hacker die entdecken und beheben. Wir machen großflächige Schwachstellen-Scans im Internet, suchen nach Problemen, bekannten Problemen, unbekannten Probleme. Und das Ziel ist, das Internet sicherer zu machen. Das Ziel ist auch zu verstehen, was sind die Probleme und Herausforderungen, die verhindern, dass wir Sicherheitsmechanismen zum Beispiel verwenden. Manche Sachen haben mit Nutzbarkeit Probleme, und das kann man lösen. Manche Sachen sind schwer zu lösen, weil wir brauchen automatisierte Prozesse zum Beispiel. Also Faktor Mensch führt zu vielen Fehlkonfigurationen und Sicherheitslücken. Wie können wir das automatisiert machen? Wie können wir KI verwenden, künstliche Intelligenz, um unsere Prozesse zu automatisieren, sodass nicht der Mensch das macht, sondern automatisierte Prozesse? Oder als Beispiel Patches, also ein wichtiges Thema. Wir alle wissen, dass es gibt ganz viele Sicherheitslücken in unseren Systemen, überall. Sogar Großkonzerne haben Sicherheitslücken. Wir haben eine Untersuchung letztes Jahr von 100 Top-EU-Konzernen durchgeführt, und auch sie haben ganz viele Sicherheitslücken. Das Problem ist, dass diese Sicherheitslücken müssen geschlossen werden. Und dann liest man überall und hört man überall, okay, wir müssen einfach die Schwachstellen schließen, wir müssen die Patches abspielen. Aber dann, was passiert, wenn es keine einfache Sache ist? Und wir haben untersucht, was heißt Patches abzuschließen. Es gibt tausende bekannten Schwachstellen. Jeden Tag werden dazu oder kommen dazu, noch mehr Schwachstellen und Sicherheitslücken, Unbekannten, jeden Tag fast. Das heißt, IT-Teams, die sind überlastet, die müssen diese ganze neue und bekannte Sicherheitslücken regelmäßig schließen. Das sind manuelle Prozesse. Das Problem ist in diesen manuellen Prozessen, erstmal muss man den Patch, der schließt die Schwachstelle, abspielen auf einer Testumgebung und dann auf einem Production-Netz, wenn man sieht, dass es alles funktioniert und alles okay, das ist ganz viel Zeit. Hm. Und wenn wir reden über hunderte oder tausende Schwachstellen, manuell, es geht gar nicht.
Ja, klingt für mich schon beim Zuhören stressig, insbesondere weil ja natürlich auch viele, jetzt wenn wir von Unternehmen sprechen, Unternehmen gar nicht die Ressourcen unbedingt haben, nicht wahr? Also erstens, viele Unternehmen haben per se schon mal nichts mit IT zu tun, sondern sind in ganz anderen Bereichen aktiv, leisten sich dann vielleicht mit Mühe und Not mal noch ein IT-Team. Die sind dann auch schnell überlastet, haben sie ja gerade ausgeführt. Aber wenn ich jetzt an viele mittelständische Unternehmen denke, da gibt es vielleicht ein, zwei IT-Verantwortliche und die sehen sich dann damit konfrontiert, das Unternehmen zu wappnen gegen diesen globalen Cyberwarfare. Das ist natürlich eine immense Herausforderung.
Ja, tatsächlich. Es ist, wie Sie sagen, die Unternehmen haben nicht die Ressourcen, die IT-Teams sind überlastet, es sind manuelle Prozesse, wir müssen diese Prozesse automatisieren, sonst langfristig haben wir ein Problem. Und momentan gibt es keine Lösungen, aber das ist eine der Sachen, an denen wir arbeiten, die Prozesse zu automatisieren.
Und wenn Sie sagen, die Prozesse automatisieren, unter anderem, das war ein Stichwort, das Sie gebracht hatten, dann vielleicht auch mit Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz, frage ich mich natürlich, ganz naiv mal daher gedacht, wird es dann aber nicht so sein, dass auf der anderen Seite die Hacker auch wieder aufrüsten und dann auch künstliche Intelligenz zum Beispiel nutzen, um auch die Angriffe ausgefeilter, überraschender, unstrukturierter, wie auch immer, zu gestalten? Also ist das nicht ein Arms Race, ein Aufrüsten, das sich im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung unbegrenzt fortsetzen wird und nie zu einem Ende kommen wird, nie zu einer Situation kommen wird, wo wir sagen können, jetzt sind wir auf einem zufriedenstellenden Level gesichert und geschützt?
Ja, aber die Hacker machen das sowieso. Sie verwenden die KI für ihre Angriffe sowieso. Und sie haben das auch in der Vergangenheit gemacht und wie in der Forschung natürlich auch, dass KI jetzt für die Massen zugänglich sind, heißt nicht, dass KI ab jetzt existiert. KI gab es schon seit den 80ern. Und die Hacker verwenden KI und werden natürlich immer mehr einsetzen. Und KI bietet nicht nur Gefahren da, sondern auch Chancen. Und ich denke, wir müssen diese Chancen ausnutzen. Wir müssen KI verwenden, um Prozesse zu automatisieren.
Das heißt, also ich spiele jetzt mal den Zyniker. Nutzen wir dann KI und diese Möglichkeiten, um irgendwie mit Mühe und Not mit den Hackern mitzuhalten, die eh schon aufrüsten mit diesen Technologien? Oder haben Sie tatsächlich auch die Hoffnung, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, indem wir wirklich eine 99-prozentige Sicherheitsarchitektur schaffen können für Institutionen, Organisationen, staatliche Akteure und so weiter. Ich frage deshalb, weil natürlich viele Menschen auch beunruhigt sind und auch viele Unternehmen, weil die Digitalisierung eben so schnell voranschreitet und uns immer wieder neue Themen vor die Füße wirft.
Ja, das stimmt. Also es gibt, man kann natürlich die Sicherheit signifikant verbessern. Es gibt Konzepte wie Zero-Trust-Architekturen und besonders USA ist in diesem Bereich sehr aktiv. Die können signifikant die Sicherheit verbessern und die Auswirkungen von Angriffen begrenzen. Und KI kann fundamentale Probleme lösen, wie Faktor Mensch und Automatisierung von Prozessen. Dadurch werden wir natürlich viel mehr Probleme schließen können und automatisiert und auch Fehler vermeiden. KI kann auch bei der Desinformation helfen.
Ja, ganz kurz nachgefragt, Zero-Trust-Architektur haben Sie angesprochen. Was ist das?
Zero-Trust-Architekturen, das ist eigentlich ein Konzept von Ende 90er, Anfang 2000. Und das Konzept sagt Folgendes. Traditionelle Organisationen wurden so gebaut, es gibt ein Netz. Auf diesem Netz sind alle Daten und Dienste, Server einer Organisation. Und das Netz ist mit Firewall geschützt und Sie können auch Zugang, wenn Sie woanders sind, über VPN bekommen. Sie können die Dienste über VPN, auf Dienste zugreifen über VPN. Aber genau das haben die Hacker in ganz vielen Angriffen in letzter Zeit ausgenutzt. Mhm. Wenn ein Passwort von diesem VPN liegt oder es eine Schwachstelle gibt in Firewall und die Hacker verschaffen sich Zugang zu dem Netz, dann können sie sich frei bewegen. Denn nichts stoppt sie und sie können sich frei bewegen und sie haben Zugang zu allem und dann können sie Daten verschlüsseln und die Organisation angreifen. Und das war die traditionelle Architektur, IT-Architektur. Und jetzt Zero Trust sagt Folgendes. Es sagt, dass man muss einzelne Dienste schützen und nicht das Netz. Das heißt, wenn sie Zugang zu dem Netz bekommen, dann hilft ihnen nicht weiter. Vielleicht können sie einen Server angreifen, wenn er Sicherheitslücke hat. Aber das heißt nicht, dass sie Zugang zu einem anderen Server bekommen können und dass sie Zugang zu Daten bekommen können und dass sie alles angreifen können. Und dann, wenn man das macht, kann man tatsächlich die Auswirkungen und die Schäden von Angriffen begrenzen, signifikant begrenzen. Und auch insgesamt Zugang zu Netzen zu bekommen wird schwieriger, wenn man auch Mechanismen wie Multifaktor-Authentifizierung verwendet, was Teil eigentlich von Zero-Trust-Architektur ist.
Okay, dann mache ich aus dieser Erklärung auf Detailebene nochmal einen kleinen Schritt zurück wieder in die größere Perspektive. Wir haben ja vorhin festgestellt, dass Israel zum Beispiel als eine der führenden Nationen gilt in Sachen Cybersicherheit, Hightech und so weiter und so fort. Wie würden Sie diesbezüglich Deutschland einordnen? Uns wird ja doch gerne des Öfteren mangelnde Innovationskraft vorgeworfen, Rückständigkeit in der Digitalisierung. Wie betrachten Sie die IT-Sicherheitslage bei uns in Deutschland?
Okay, also wir haben mit meinem Kollegen Professor Michael Weidner haben wir einen Artikel in der FAZ dazu geschrieben, wie Deutschland zur Cybernation werden kann. Und wir zeigen, wie die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik das verbessern kann oder die Cybersicherheit in Deutschland verbessern kann. Es ist ein wichtiges Thema. Ich denke, es gibt viel Aufmerksamkeit für dieses Thema in der Politik, aber wir müssen natürlich ambitionierter sein und mehr tun. Man kann als Beispiel China oder Israel nehmen. Israel bis 2010 war nicht so führend im Bereich Cyber. Die Regierung in Israel hat entschieden, dass Israel muss führend im Bereich Cybersicherheit werden und hat auch Schritte gemacht und geplant, wie das gemacht werden wird. Und das ist passiert. Wir sehen, dass seit einigen Jahren wirklich Israel gehört zu führenden Nationen im Bereich Cyber. China auch. Bis vor Anfang 2000 keiner hat von China gehört als führende Nation im Bereich IT oder Cyber und langsam etablieren sie sich als führende Nation. Das heißt, es ist nie zu spät. Wir müssen nur entscheiden und das systematisch machen.
Also das heißt, ich höre raus, Sie haben schon den Eindruck, dass wir noch lange nicht da sind, wo wir sein müssten und sein sollten, aber Sie haben gleichzeitig eben auch die Hoffnung, dass es durchaus möglich wäre, dorthin zu gelangen.
Genau, ich denke, Deutschland kann das machen. Deutschland hat die Expertise, wir haben die Fähigkeiten, wir haben die Ressourcen, wir können das erreichen, wir müssen nur entscheiden und dann...
Woran scheitert es dann bisher? Warum hängen wir dann hinterher?
Ja, viele Gründe. Es gibt viele Gründe. Ein Grund, warum Israel so erfolgreich war, ist, weil Cybersicherheit in Israel sehr stark in der Armee ist. War nicht so stark an Universitäten, war sehr stark in der Armee. Und die Leute, die aus der Armee dann rauskommen, die gründen Startups, die sind in Industrie. Das ist ein Grund. Und in Deutschland ist es ein bisschen anders mit der Armee. Die Universitäten haben Zivilklausel, dass sie arbeiten zum Beispiel nicht mit der Bundeswehr zusammen. Das ist ein Grund. Und zwei, in Israel gibt es viel mehr Durchlässigkeit zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und Politik und Behörden. Die Menschen studieren an einer Uni, dann gehen sie in Industrie, dann gehen sie in Behörden, dann kommen sie wieder zu einer Uni. Und in Deutschland ist es ein bisschen anders. Wer in Behörde ist, bleibt die ganze Zeit in Behörden und wer in Industrie. Es gibt weniger Durchlässigkeit. Ich denke, mehr Durchlässigkeit wäre natürlich, hätte mehr dynamisches Ökosystem erzeugt.
Okay, verstehe. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, ich mache nochmal einen kleinen Themenwechsel, dass Sie persönlich sich interessiert haben für diese Themen Cybersicherheit? Wie ist dieses Interesse bei Ihnen entstanden? Wodurch wurde das ausgelöst?
Ich habe mit Cyber schon in der Armee angefangen.
Mhm.
Das war ein spannendes Thema. Eigentlich, ich denke, ich habe außer Cybersicherheit und IT nichts anderes im Leben gemacht. Deshalb fällt mir schwer zu vergleichen. Aber nach der Armee war ich in Industrie und in IT-Bereich und dann gleichzeitig habe ich studiert und ich war einer der ersten in Israel, die im Bereich Cyber tatsächlich promoviert haben.
Mhm.
Ich hatte viele Preise und Awards gewonnen, auch von Cisco Checkpoint, für die Probleme, die ich gefunden habe in meinem PhD, also in meiner Dissertation.
Ja.
Und habe meine Arbeit ist sehr praktisch. Wir suchen tatsächlich praktische Probleme und wie man sich verbessert. Und ich finde es sehr spannend. Das ist wie Schachspielen. Wissen Sie, Sie müssen, ohne dass Sie wissen, was ist der nächste Zug, denn Gegner muss man das irgendwie voraussehen und muss man Strategien planen und muss man immer überlegen, was man tun kann. Es ist tatsächlich sehr mit Spiel vergleichbar, denke ich, Cybersicherheit.
Warum hatten Sie dann schlussendlich Lust, Professorin zu werden?
Weil das erlaubt mir, diese Kombination zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Ich denke, Industrie alleine, ohne Wissenschaft, eigentlich kann nicht so tolle neue Ergebnisse bringen. Oder auf Englisch, wie man sagt, Cutting Edge Technology, Technologie. Das ist nicht so einfach und das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, akademische Forschung ist auch nicht so spannend, weil es ist interessant, die Anwendung davon zu sehen und dass es wird wirklich etwas in realer Welt bewirkt. Und für mich eine Forschung zu machen, von der ich sofort Impact in realer Welt sehe, es ist eine große Sache. Es ist natürlich sehr spannend. Und dann alles, was wir erforschen, ob es Probleme oder Werkzeuge oder Methoden, können wir sofort in realer Welt sehen, wie das die Sicherheit verbessert oder wie das Probleme findet oder wie die Hacker Infrastrukturen und Plattformen identifizieren können oder Angriffe zu Hacker zu ordnen und dann Behörden dabei unterstützen. Das ist eine große Sache und ich finde diese Technologietransfer eigentlich so wird man das nennen, ne? Was wir machen, ist wirklich Technologietransfer. Finde ich sehr spannend. Also wie zum Beispiel, wir entwickeln neue Methoden, wie man großflächige Studien durchführen kann. Und dann verwenden wir diese Methoden, um Werkzeuge aufzubauen, die solche Studien machen und die Probleme finden im Internet. Und dann können wir Strategien entwickeln. Was sind die systematischen Probleme und was man tun muss, um sie zu beheben?
Und genau dieser Technologietransfer, der ist bestimmt auch für viele Ihrer Studierenden wahnsinnig spannend. Deswegen die Frage: In welchen Studiengängen, in welchen Lehrveranstaltungen kann man Sie denn ganz konkret erleben an der Goethe-Universität Frankfurt?
Informatik.
Naheliegend, ja.
Mathematik. Genau. Und natürlich Ingenieurwissenschaften auch. Aber Cybersicherheit heute ist so indisziplinär. Das ist relevant für Recht, also Jura und für Wirtschaft und für Medizin. Es gibt so viele Bereiche, die Cybersicherheit brauchen. Deshalb denke ich, ist es relevant für ganz vielen. Und wir versuchen auch, Vorlesungen zu entwickeln, die indisziplinär sind. Also nicht nur Hardcore-Cyber-Technologie und so, sondern auch indisziplinär. Und dass viele davon profitieren können, verschiedene Disziplinen und Fakultäten.
Diese ganze Welt Informatik, IT-Sicherheit, das ist ja oder gilt zumindest als doch sehr männerdominierte Branche. Ist das, wenn Sie den Nachwuchs anschauen, ist das immer noch so? Haben Sie immer noch überwiegend männliche Studierende?
Ja, die Mehrheit sind männliche Studierende, das stimmt. Wir haben aber auch Frauen und es gibt verschiedene Gründe, warum es so ist. Es gibt gesellschaftliche Gründe, dass die Frauen entscheiden sich für andere Berufe, aber es gibt auch Gründe wie Kinderbetreuung, weil um im Bereich IT und IT-Sicherheit erfolgreich zu sein, im Industrie sagen wir, ja, dann braucht man eine Vollzeitstelle und ich denke, für Frauen, die so wenig Kinderbetreuung haben, es ist eine Herausforderung. Und wenn Frauen sich für eine Familie entscheiden und wollen Familie nicht aufgeben,
ja,
dann haben sie ein Problem mit Beruf. Also ich denke, Deutschland könnte natürlich viel mehr Frauen in diesem Bereich haben, wenn wir entsprechende Angebote hätten für Kinderbetreuung und auch familienfreundliche Ausstattungen, wäre wie in Israel. Israel ist in diesem Bereich, denke ich, viel besser, steht viel besser da. Also da sind zwei Gründe, wie gesagt, gesellschaftliche und dass die Politik muss mehr darauf achten, dass die Frauen können sich überhaupt sowas leisten.
Ja, also da sind wir wieder bei dem Thema, das wir vorhin ja auch schon angeschnitten haben, welche Maßnahmen können und sollten ergriffen werden, um Deutschland als IT und vor allem als IT-Sicherheitsstandort auch nach vorne zu bringen. Und das gilt natürlich dann nicht nur für strukturelle Entscheidungen und wo wird irgendwie eine Behörde gefördert im Bereich IT, sondern natürlich muss man da auch und in allererster Linie darüber nachdenken, wie der Nachwuchs gefördert wird und wie alle Talente, die diese Interessen hätten und auch diese Kompetenzen, eben auch zum Zug kommen können. Da gehören natürlich Frauen ganz besonders dazu. Deswegen wichtig, dass Sie das auch nochmal hervorheben, dass da auch die entsprechenden Bedingungen natürlich vonnöten sind.
Genau. Da haben Sie das gesagt.
Ja. Wenn Sie auf Ihre Studierenden blicken, so in den letzten Jahren, was sind da für gewöhnlich die schlussendlichen Berufsfelder, für die sich Ihre Absolventinnen und Absolventen entscheiden?
Ganz viele gehen in die Industrie, die promovieren, ja. Also die Studenten, die bei uns promovieren, in meinem Lehrstuhl oder an dem Institut, die sind sehr erfolgreich, die sind, die gehören zu den besten Studenten Deutschlands, weil man kann das an Veröffentlichungen messen. Mhm. Sie haben Papiere auf Top-Konferenzen und sie promovieren auch mit Auszeichnungen. Und dann haben sie ganz viele Angebote für Postdoktoralstellen im Ausland, ETH, USA, aber auch natürlich Angebote in Industrie und sie arbeiten im Bereich Cyber. Ja, ich denke, da es so große Personalmangel gibt, ja, sie haben keine Probleme, Stellen zu finden.
Gute Aussichten an dieser Stelle, ja.
Genau.
Schön, das ist doch zumindest schon mal eine gute Nachricht und hoffentlich motiviert das vielleicht auch ein paar Hörende, die darüber nachdenken, was sie so studieren könnten und sollten, sich in diese Richtung mal zu informieren und das zu erwägen. Ich würde mit Ihnen sehr gern zum Abschluss kommen unserer Folge und der Abschluss besteht bei uns immer aus einer kleinen, harmlosen Rubrik der Halbsätze. Das heißt, wenn es Ihnen recht ist, würde ich Ihnen noch ein paar rasche Halbsätze zuwerfen und wir schauen einfach mal, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt, was Ihnen dazu in den Sinn kommt. Wenn Sie es Ihrerseits nicht ganz auf den Halbsatz beschränkt, ist es auch nicht so schlimm. Wir sind da okay, nicht streng. Am Themenspektrum Cybersecurity begeistert mich nach all den Jahren der Auseinandersetzung bis heute?
Neue Probleme zu finden und neue unbekannte Schwachstellen.
Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
Die Armee.
Ist wahrscheinlich
mein Militärdienst.
Eine große Frage jetzt, aber ich wage es mal. Was würden Sie sagen, wie hat diese Zeit Sie geprägt?
Ja, man wird sehr selbstständig und man lernt sehr wenig nachts zu schlafen und konzentriert zu bleiben. Ich denke, das war sehr gut, halt, wenn man 18 ist und man macht sowas 2-3 Jahre. Hm. Es prägt.
Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat.
Sie müssen nicht, sollen nicht aufgeben und sollen keine offenen Fragen stehen lassen. Müssen alles beantworten können.
Also Zielstrebigkeit, Durchhaltevermögen.
Genau.
Und auch die Neugier, diese schwierigen Antworten dann auch zu finden.
Genau.
Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder auch Tätigkeitsfelder in der Netzwerk- und Computersicherheit in?
Anwendungen von verschiedenen Bereichen wie KI und andere Technologien, Post-Quantum-Technologien und agile Sicherheitsmechanismen mit agiler Kryptographie.
An diesen Stichworten merkt man, glaube ich, schon, also wer wie Sie tickt und sich wirklich für neue Probleme und deren Lösung begeistert. Ich glaube, da gehen die Themen und Herausforderungen in dieser Welt nicht aus, nicht wahr?
Natürlich. Das waren nur ein paar Beispiele.
Ja, aber die leuchten schon ein und deswegen danke ich Ihnen ganz herzlich für diese Beispiele und natürlich aber in allererster Linie für das gesamte Gespräch und für die Einblicke in die Welt der Cybersicherheit. Ganz herzlichen Dank, Frau Professor Dr. Schulmann.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank Ihnen auch.
Dankeschön, machen Sie es gut. Tschüss.
Hessen schafft Wissen, der Podcast.